Vielleicht sind das viele Worte. Vielleicht haben sich die 10 Gebote bei euch eingeprägt wie Drohungen. Man würde sagen, wie ein bunter Strauß aus Peitschen. Vielleicht hat euch jemand das so weitergegeben. Aber vielleicht sind die 10 Gebote wie ein bunter Strauß. Die zu unserem Schutz dienen. Auch zum Schutz unserer Beziehung zu Gott. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und die 10 Gebote sollen uns dabei helfen, dass wir uns wie eine Sonnenblume immer nach diesem Licht, nach Gott und nach seinem Wort strecken. Damit wir mit diesem Leben gut zurechtkommen. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, noch einmal. Die 10 Gebote mit der Zählung, die wir hier haben, das ist nach der biblischen Zählung. Wir haben es anders gelernt. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich sogar während der Predigt in meine alten Muster verfalle mit der Zählung in der katholischen Kirche. In der evangelischen ist es ähnlich. Aber in der reformierten Kirche, evangelisch-reformierten und in den meisten Freikirchen, verfolgt man die Zählung nach diesen biblischen Texten. Und diese Zählung haben wir. Deshalb heute das 7. Gebot. Der Titel: reine Liebesfreude? Ein Fragezeichen. Ist Ehe, ist Sexualität reine Liebesfreude? Ich möchte gleich sagen, ich kann nicht alles erzählen zu diesem Gebot. Ich kann nicht über viele Themen reden, die vielleicht mit Sexualität zusammenhängen. Ich werde mich an diese Thematik so herantasten, dass ich beim Thema Ehe und alles rund um die Ehe bleibe. Auch was den Schutz der Ehe angeht. Stellt euch vor, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Vom Chef wurde er immer gefordert und gefördert. Und er bekam ein besonderes Projekt. Er sollte ein Projekt betreuen. Dazu hat man ihm eine nette Sekretärin gegeben aus der Nachbarabteilung. Er musste viel arbeiten. Viele Überstunden. Es war so viel Arbeit, dass er auch in der Mittagspause zum Essen gegangen ist, nahm gleich die Kollegin mit. Irgendwann sind sie auch abends gemeinsam zum Essen gegangen, weil so viel Arbeit da lag. Manchmal wusste er, er müsste nach Hause gehen, aber er wollte sich den Ärger und den Stress ersparen, die Vorwürfe seiner Frau, dass er immer länger arbeitet. Und an einem Abend, als sie da mit seiner Kollegin in einem Lokal am Tisch saßen, merkte er auf einmal, das ist so ein netter Mensch. Sie versteht mich. Sie versteht meinen Stress. Und sie versteht, dass es so schwierig ist, hier mit diesem Projekt zu werden. Und dann wiederholten sich diese Abende und bis eines Tages irgendwie eine Grenze überschritten wurde und sie sind ein Paar geworden. Das ging über Monate. Irgendwann merkte seine Frau, dass das alles irgendwie komisch ist. Und sie stellte ihn und kam heraus, er hat eine Beziehung. Die Ehe ging aufgrund dieser Beziehung kaputt. Kurze Zeit später standen sie vor dem Scheidungsanwalt und die Frage war nur, wie wollen wir das mit Kindern regeln, mit Haus, mit Hypotheken und so weiter und so fort. Und die eigentliche Geschichte war, und Fazit dieser Geschichte, zwei Menschen, nicht nur zwei, sogar vier auseinandergegangen. Denn die Kinder waren auch im Spiel. Das ist eine Alltagserfahrung, die heutzutage viele Menschen teilen. Vielleicht nicht eins zu eins, so wie ich das versucht habe zu erzählen, sondern in anderen Konstellationen, mit anderen Details. Ich möchte heute 4 Fragen beantworten. Die erste: Was begünstigt den Ehebruch? Wir haben schon viel dazu gehört. Eigentlich könnte ich mir das ersparen. Warum hat Gott die Ehe unter Schutz gestellt? was sollen wir bei Ehebruch tun und wie können wir unsere Ehen und grundsätzlich die Ehen stärken? Wir haben das gerade gehört, was begünstigt den Ehebruch oder was führt überhaupt zum Bruch einer Ehe? Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz breites Thema. Da könnte man viel dazu sagen, aber das Erste ist bestimmt, dass wir in einer untreuen Zeit leben, in einer Zeit, in der die Gesellschaft Untreue begünstigt. Viele Menschen heiraten nicht mal, sie leben einfach so zusammen. Wenn wir Fernsehen oder ins Kino gehen, überall kommt immer wieder das Thema von der freien Liebe, dass man quer und durch irgendwie jemanden kennenlernt und dann ins Bett geht und so weiter und so fort. Man kann sich keinen Kinofilm vorstellen ohne solche Geschichten. Auch kein Buch. Das verkauft sich besser. Die Einschaltquote ist besser. Sogar die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird immer wieder auf Großplakaten, manchmal geschmacklos, so nach dem Motto, heute Abend das Schwarze, mach's mit. Eine Werbung für Kondome. Man könnte das auch als eine Einladung, fast Aufforderung zum Geschlechtsverkehr betrachten, aber geschützten Geschlechtsverkehr. Auch von Psychiatern, Psychologen hört man verschiedene Sätze, die einfach dazu animieren beinahe. Wir Christen leben in dieser Zeit. Es wurde gesagt, die Statistiken zeigen, dass es 37% Ehen gibt, die kaputt gehen, die ja, in eine Scheidung münden. Bei den Christen ist es etwas besser, aber nicht viel. Die Tendenz steigend. Das wollen wir als Christen oft nicht wahrhaben, aber es ist so. Fast in jeder Gemeinde gibt es Christen, die eine kaputte Ehe hinter sich haben oder mehrere. Sie haben eine Geschichte hinter sich. Das Märchen von einer heilen Gemeinde ist ausgeträumt. Wir haben heute Gemeinden voll kaputter Menschen. Auch kaputte Geschichten. Persönliche Tragödien stecken dahinter. Deshalb ist es wichtig, kann man klicken, dass die Christen Klartext reden. Wie stehen wir eigentlich dazu, zu solchen Themen? Auch zum Thema Ehe, zum Thema auch vorehelicher Geschlechtsverkehr. Auch bei uns gibt es kaputte oder demontierte Ehen. Das ist oft Konsequenz einer unkontrollierten Leidenschaft. Dass man irgendwann die Kontrolle vergisst oder verliert. Ein weiterer Punkt ist, es breitet sich eine Art Gleichgültigkeit in der Ehe. Und das ist ein entscheidender Schritt, was eine Ehe gefährdet. Nämlich, dass mir irgendwann der andere nicht viel bedeutet. Gleichgültig sein, das ist der erste Schritt zur Untreue. Und diese Gleichgültigkeit, die schleicht sich so ein. Man hat sich immer weniger zu sagen. Man sagt nach 6 Jahren Ehe, reden, so richtig reden miteinander die Eheleute 10 Minuten am Tag. Nach 6 Jahren Ehe. Damit ist nicht gemeint, dass man über Zwiebel im Garten und irgendwelche technische Sachen und wer wohin Kinder bringt, redet, sondern einfach so miteinander sich austauscht, wie es einem geht und über Gefühle oder auch über geistliche Themen. 10 Minuten nach 6 Jahren im Schnitt. Das heißt, es gibt viele, die unter diesem Schnitt liegen. Ob das bei Christen besser ist, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß, dass das nicht so ermutigend klingt, aber das ist nur der Anfang dieser Predigt und ich möchte einfach auf die Problematik hinweisen. Diese Gefahr der Gleichgültigkeit geschieht in unserem Herzen und sie bewirkt eine Resignation von innen. Irgendwann resigniert man und sagt, ach, da wird nichts draus. Da gebe ich mir keine Mühe mehr, ich spreche nicht mehr mit meinem Mann, er hat nie Zeit und er redet lieber mit seinem Auto oder Werkbank oder was auch immer oder mit einem Fitnessgerät. So. Man resigniert. Es kann auch umgekehrt passieren. Wenn eine Frau nur Tupperware oder was auch immer wichtig ist, dann hat der Mann auch keine Chance. Es ist so, Resignation von innen. Bist du als Mann oder als Frau mit deinem Herzen noch bei deinem Ehepartner? Eine gute Frage. Hast du deinen Partner ein bisschen aufgegeben? Oder du sagst, mache ich mir keine Hoffnungen mehr auf ein vernünftiges Gespräch? Das wäre natürlich dramatisch, wenn es so wäre. Aber die Frage sollen wir uns immer wieder stellen. Denn wenn man in so eine Gleichgültigkeit und Resignation kommt, irgendwann läuft einem ein Jugendfreund oder Jugendfreundin durch den Weg. Man begegnet sich irgendwo bei einer Tagung. Vielleicht sind das 20 Jahre Abi oder wie auch immer, und da trifft sich die Klasse und dann funkt's wieder. Und dann bekommt man Fantasien. Vielleicht versucht man Kontakt aufzunehmen. Heutzutage ist das so leicht mit Facebook und Co. und so weiter, dass man auf einmal korrespondiert und da sieht nur der Ehepartner, dass eine ständig nur schreibt und so weiter und Fotos schickt und so und geschäftlich, sagt er, oder wie auch immer, ja. Das geht viel schneller als früher. Man kann das auch besser verbergen. Und die Ehe wird auf diese Weise auf die Dauer ausgehöhlt. Eine Mogelpackung irgendwann. Man ist unter einem Dach, man wohnt unter einem Dach, isst und schläft und so weiter. Aber das sind zwei Leute, die sich nicht viel zu sagen haben. So gehen Ehen kaputt. Oft. Langsam. Nicht schnell. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Gesellschaft, in der wir leben, die Atmosphäre, das begünstigt alles einen Ehebruch. Deshalb, jeder, der eine Ehe eingeht, muss damit rechnen, dass er einen Kampf aufnimmt, dass es schwierig wird, dass es nicht automatisch laufen wird. Was sagt die Bibel zum Ehebruch? Da gibt es einiges in der Bibel und ich würde so sagen, ganz kurz, nein, sagt sie, die Bibel. Die Bibel ist nicht für Ehebruch, damit es klar ist. Und da helfen keine, sage ich mal, frisierte Bibeltexte, die man sich zurechtbiegt. Nein, die Bibel sagt nein zum Ehebruch. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir einen wunderbaren Text, nämlich 1. Mosebuch. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Ein Fleisch. Gottes Wort sagt zuallererst, dass in einer Ehe zwei Menschen miteinander verschmelzen. Damit ist selbstverständlich die sexuelle Vereinigung gemeint. Aber damit ist viel mehr gemeint. Zwei verschiedene Persönlichkeiten, die sich von ihren Ursprungsfamilien verabschieden, weil sie jetzt eine gemeinsame gegründet haben, sie verschmelzen. Und sie kleben sozusagen aneinander, sie werden wie ein Körper. Und wir wissen, dass mit einem Körper, wie das so ist, in den Luftbahnen, Blutbahnen gibt es ständig eine Bewegung. Und in einer Ehe, die wie ein Körper ist, gibt es auch eine Bewegung. Und das besteht aus Stoffen, die wir brauchen, wie Vertrauen, Kommunikation, Glaubwürdigkeit, Ermutigung, Feingefühl, Liebe, Zärtlichkeit, Zeit füreinander haben und. Ein Fleisch zu sein, ist viel mehr als Sexualität. Das ist eine umfassende Zusammengehörigkeit, was damit gemeint ist. Die beiden gehören zusammen. Die sind wie eins. Wie zwei Hälften einer Mandarine, sage ich mal. Ja? Gut. Und das sollte in dem einen Fleisch fließen alles. Wie natürlich. Ein Bild von einem unzertrennlichen Fleisch, was Gott dem Volk Israel gegeben hat, hat nicht lange gehalten. Das müssen wir sagen. Denn schon bald gab es Schwierigkeiten. Deshalb hat Gott dieses 7. Gebot zum Schutz der Ehe gegeben. Damit dieses Fleisch nicht auseinander geht. Du wirst nicht Ehe brechen. Das Volk Israel hat sich daraus aber nicht viel ausgemacht. Schon im nächsten Mosebuch lesen wir, im dritten Mosebuch, ein Mann, der mit der Frau seines Nächsten die Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft. Der Ehebrecher samt der Ehebrecherin. Da sagen wir heute, das geht doch nicht. Aber so war es damals. Ehebrecher wurden gesteinigt. Und zwar die Beteiligten. Wir würden viele Menschen verlieren in Deutschland heutzutage. Und ich glaube, wir hätten nicht ausreichend Steine, wenn wir das weiter praktizieren würden. Also Alpen Ade würde es bedeuten für uns. Leider hat das Volk Israel trotz dieser Strafandrohung Gottes sich an sein Wort nicht gehalten. Deshalb ermahnte Gott immer wieder sein Volk. Im Jeremia-Buch Kapitel 5, die Verse 8 bis 9, hat Gott zum Volk Israel gesprochen und sagte, ihr habt wieder meine Maßstäbe zur Seite geworfen. Und da steht es, jetzt schnallt euch an, fette, geile Hengste seid ihr geworden. Jede wichert nach der Nachbarsfrau. Soll ich das noch hinnehmen, spricht Jahwe? Soll ich mich an solch einem Volk nicht rächen? Gott nimmt also im Alten Testament diese Sache ganz ernst. Wenn zwei Menschen miteinander eine Ehe geschlossen haben und ein Leib geworden ist. Und in Maleachi-Buch lesen wir noch, Gott wird ein Zeuge sein gegen den Ehebrecher und er wird ihn richten. Gott droht sogar mit der Todesstrafe, um die Ehe zu schützen. So, dann haben wir das Alte Testament. Ganz klar, ganz hart. Übrigens, heutzutage wird das auch in anderen Religionen wie Islam in manchen Gebieten unserer Welt praktiziert. Menschen werden gesteinigt bis heute. Dann kam aber Jesus und mit ihm auch das Neue Testament. Was hat Jesus zu diesen Geboten gesagt? Er redet hier auch Klartext. Er sagte im Matthäus Kapitel 5, ab Vers 27, ihr habt doch gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Tja, da kann sich keiner mehr ausreden. Es ist so, es ist eine ganz andere Ebene. Es ist viel strenger, würde ich sogar sagen. Viel, viel strenger. Da braucht man nicht ertappt zu werden, dass einer irgendwo bei Ehebruch öffentlich da vorgefunden wurde. Nein. Jesus setzt mit dem Eheschutz fort. Er sagt da, und dann lesen wir auch weiter im Neuen Testament, weil es dort auch darum geht, dass Ehebruch im Herzen beginnt, lesen wir, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder werden das Reich Gottes erreichen. Aber der Hebräerbrief sagt auch, achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Denn Gott wird jeden verurteilen, der sexuell zügellos lebt und die Ehe bricht. Wenn wir das hören, da kriegen wir die nassen Hände. Weshalb? Vielleicht erinnern wir uns selber an etwas aus unserer Biografie. Oder merken wir selber, wie unsere Fantasie, unsere Gedanken manchmal mit uns durchgehen und versuchen, unser Herz zu erreichen. Oder erreichen sogar unser Herz. Da fühlen wir uns wie die Ehebrecherin, die bei offenem Ehebruch ertappt wurde. Was machen wir denn dann, wenn sowas passiert? Und das passiert heutzutage auch. Wir haben es gehört in der Geschichte von der Ehebrecherin. aus dem Johannesevangelium Kapitel 8. Gottes Gnade ist größer als deine Sünde. Und das von Jesus am Kreuz vergossene Blut ist stärker und kann dich reinigen und dir einen Neuanfang ermöglichen. Er ist bereit, dir zu vergeben. Aber er möchte, dass du das einsiehst. Er möchte, dass du umkehrst. Er möchte, dass du wieder zu dem Ursprünglichen kommst. Und so wie Jesus zu der Ehebrecherin sagte, wo sind sie denn alle? Wer hat dich verurteilt? Keiner. Dann verurteile ich dich auch nicht, aber gehe und sündige nicht mehr. Ein Mensch, der gesündigt hat, egal in welchem Bereich, wenn er das eingesehen hat, vor Gott bekannt, soll er nicht weiter auf diesem Weg gehen. Das ist die Reihenfolge, die uns die Bibel darstellt. Erst dann greift die Tat Jesu am Kreuz. Erst dann reinigt uns sein Blut, wenn wir die Sünden erkennen, bekennen, bereuen und Gott vergibt uns das. Bei Ehebruch wird Gott andere richten, nicht wir. Und wir sollen uns bloß nicht so viel Freiheit nehmen, andere Menschen zu richten, wie sie in ihrer Ehe leben oder vielleicht ein Bruch, Ehebruch bewirkt haben. Wir sollen auf uns selber gucken. In der Bibel wird der Ehebruch als unverantwortlich dargestellt und auch Sünde. Ob das nur die beiden Leute in der Ehe betrifft, die nach außen sozusagen ausschlagen, ob es jemand ist, der von außen in eine Ehe hineinfunkt, alle sind an einem Ehebruch dann beteiligt, die aktiv das tun. Was sollen wir machen, wenn Ehebruch passiert? Das habe ich schon angedeutet. Bekenne deinen Ehebruch vor Gott. Und ich möchte diejenigen dazu ermutigen, die vielleicht bis heute keinen Frieden haben, weil sie in ihrer Vergangenheit vielleicht sogar mehrmals Ehebruch begangen haben. Vielleicht haben sie die Frau eines anderen ausgespannt oder den Mann oder wie auch immer. Wenn dich das beunruhigt, dann bekenne das vor Gott. Nimm diese Vergebung Gottes und glaub daran, dass ein Strich drunter gemacht wird. Und lebe heute, lass dich nicht mehr davon beeindrucken, das soll dich nicht mehr belasten. Suche dich einen Seelsorger. Vielleicht wäre eine Lebensbeichte dran. Ein Seelsorger, das kann auch muss nicht ein Pastor sein, kann ein Christ sein, der verschwiegen ist. Wir sind alle schuldig und wir brauchen alle Vergebung. Auch bei diesem Gebot und wir brauchen diese Vergebung, damit wir gereinigt werden, damit wir heute leben, damit wir in die Zukunft schauen können. Das kann auch Ehen belasten, Sünden aus der Vergangenheit. Deshalb ist es angesagt, sie zu bekennen und Vergebung zu bekommen. Bete einfach wie David im Psalm 51, in dem es eben darum ging, weil er die Schuld eines Ehebruchs auf sich genommen hat und von dem Propheten Nathan ermahnt wurde, dass er zu Gott kam und betete, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge alle meine Schuld nach deiner großen Barmherzigkeit. Und dann betete, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ein Neuanfang. Das ist David gelungen. Er hat diese Vergebung erfahren. Nun muss ich eins sagen, es kann zu einem Ehebruch kommen und derjenige, der Ehebruch begangen hat in einer Ehe, fragt sich, okay, soll ich das vor Gott bekennen? Soll ich das aber vor meinem Partner auch bekennen? Wird sie oder er mir auch vergeben? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Und ich kann nicht mal sagen, ob es richtig ist, dem Ehepartner das zu bekennen. Aber vor Gott auf jeden Fall und umkehren auf jeden Fall. Ich habe da ganze Menge von Geschichten erlebt und gehört. Deshalb sage ich das einfach so klar und deutlich. Es gibt einen Neuanfang. Bekennen vor Gott auf jeden Fall. Und Neuanfang schaffen. Dann brich richtig mit dem fremden Partner total und völlig. Es gibt kein Dreiecksverhältnis, das Gott tolerieren würde. Auch wenn manche meinen, ich habe sogar Christen schon mal erlebt, die versucht haben, dabei war ein Pastor sogar, die haben in einem Dreieck gelebt und meinte eine, Gott hat gesagt, die Frau wird mir auch zur Seite gestellt. Hä? Wo hat er denn das gelernt? Wo steht das denn in der Bibel? Auf gar keinen Fall. Gott ist das ein Gräuel. Abbrechen, beenden, radikal Schluss machen, nicht auf Raten, wir werden nur zweimal in der Woche jetzt ins Bett gehen und so weiter. Nein, das geht gar nicht. Radikal, völlig. Und dann suche eine fachliche Hilfe. Das ist nicht so, dass man sich dann selber helfen kann in jedem Fall, dass man dasselbe schafft. Sucht fachliche Hilfe. Auch als Eheleute, bevor ihr euch scheiden lasst, und zwar rechtzeitig nach dieser Hilfe suchen. Meine Erfahrung ist aus der Seelsorge, oft kommen Christen zur Seelsorge, wenn es schon zu spät ist. Oder zumindest entsteht dieser Eindruck. Das ist sehr schwierig, sehr aufwendig und manchmal hoffnungslos. Alleine kommt man nicht zurecht bei Eheschwierigkeiten. Eine Hilfe von außen ist notwendig. Dass man zu Gott geht, ist auch notwendig. Es ist notwendig, Gott gemeinsam die Ehe hinzuhalten und zu sagen, Gott, du siehst diese schwierige Situation, wie das Verfahren ist. Ist das noch möglich? Unser Vertrauen ist kaputt. Kann das noch aufgebaut werden? Bitte hilf, wenn Sie das wollen. Und da gibt es verschiedene Hilfe. Und man muss rechtzeitig damit anfangen, auch vorbeugend, um die Ehe zu schützen, dass es nicht so weit kommt. Beratungsstellen, Ehekurse, Tagungen, therapeutische Maßnahmen. Es gibt eine ganze Palette von fachlicher Begleitung, Eheberatung. Aber man muss nicht warten und sagen, so weit sind wir noch nicht. Und nicht jeder, der zur Seelsorge geht, muss auch gleich schief angeschaut werden, die haben Probleme in der Ehe. Vielleicht hast du selber, dann rede sowas nicht. Vielleicht kommt es noch. Wir sollen barmherzig miteinander umgehen. Und der Realität in die Augen schauen, dass in jeder Ehe es Schwierigkeiten gibt, geben kann oder geben wird. Und deshalb auch füreinander beten und sich unterstützen. Und dass wir ein Bild von der Ehe für die junge, nachwachsende Generation so malen, dass wir ihnen einfach auch die Schwierigkeiten nicht vorenthalten. Dass wir ihnen sagen, Ehe ist ein Stück Arbeit. Wie können wir unsere Ehen stärken? Na gut, sagt vielleicht einer, die Ehebrecher sind schon jetzt bedient, die wissen, was sie zu tun haben. Ich habe aber noch keine Ehe geschlossen, hätte eventuell vor. Oder aber wir leben in der Ehe, aber wir merken nicht, dass es schwierig wäre. Die Botschaft lautet, pflegt starke Ehen. Pflegt starke Ehen. Denn wir werden von zwei Seiten bedrängt. Von der Gesellschaft, von den Strömungen in der Gesellschaft, wie ich das beschrieben habe oder wie das auch anfangs gesagt wurde. Und manche Ziele, die es da gibt in der Gesellschaft, die decken sich nicht mit dem, was in der Bibel steht. Und der Teufel ist auch sehr aktiv daran beteiligt. Er versucht, die Eheleute auseinander zu dividieren. Ein Sprichwort sagt, wenn die Äpfel im Nachbarsgarten süßer sind als unsere eigenen, wird es Zeit, sich intensiver um unsere eigenen Apfelbäume zu kümmern. So ist es. Also merkt euch das. Wir sollen uns alle merken, was für Früchtchen da in unserem Garten sind. Vielleicht sind die sauer geworden, muss man vielleicht besser düngen oder wie auch immer. Man braucht Mühe ein bisschen. Dazu dient zum Beispiel, dass man Vertrauen zueinander ständig aufbaut und vertieft. Das ist nicht, kein Automatismus, dass wir uns vertrauen in der Ehe. Wenn einmal, und das sage ich so, weil ich weiß, wovon ich spreche, wenn an einer Stelle Vertrauen kaputt geht, in der Ehe, so ist es ist übrigens im Leben genauso, dann wird es schwierig sein, dieses Vertrauen an der Stelle oder grundsätzlich wieder aufzubauen. Es geht nicht so schnell, wie man Vertrauen kaputt machen kann. Vertrauen kann man auf einen Schlag kaputt machen. Aber es aufzubauen kostet Zeit. Und vielleicht kann man das nie wieder aufbauen. Vertrauen ist eine Gabe. Aber es kann auch zu einer Einstellung werden. Zu etwas, wofür man sich entscheidet. Ich möchte meinem Ehepartner vertrauen. Ich möchte meinem zukünftigen vertrauen. Ich gebe ihm oder ihr einen Vertrauensvorschuss. Und ich möchte selber sie oder ihn nicht enttäuschen. Wenn Menschen einander lieben, können sie mit Gottes Liebe und mit Gottes Erbarmen, das er in unser Herzen legt, das Vertrauen stärken oder manchmal wiederfinden. Vertrauen ist ganz wichtig. Kommunikation. Übrigens, diese ganzen Themen sind auch in dem Ehekurs, was bei uns demnächst laufen wird, aber leider schon ausgebucht ist. Wenn es viele Kandidaten gibt oder Interessierte, meldet euch. Dann können wir den nächsten Kurs planen. Die zweite Grundeinstellung, Verständigung ist das Öl im Getriebe der zwischenmenschlichen Beziehungen. Verständigung. Wie lange habt ihr euch, oder tut das jetzt, als Verliebte unterhalten können? Wie oft musst ihr euer Smartphone nachladen? Wie viel Geld haben eure Eltern oder ihr für eure Kinder mal früher ausgegeben, als man noch für Telefonieren noch richtig zahlen musste? Aber dann, wenn Menschen verheiratet sind, werden sie irgendwie, gehen sie sparsamer mit ihren Worten um. Das gilt besonders für Männer. Die Männer, die werden schneller sprachlos als Frauen. Manche sind chronische Schweiger. Ich weiß nicht, ob das eine Berufskrankheit, nein, glaube ich nicht, dass es eine Berufskrankheit ist, aber sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Haben die Frauen zumindest den Eindruck. Er setzt sich davor die Glotze und Samstag 18.30 Uhr, genau, und das ist eine heilige Zeit. Man kann nicht sagen, stille Zeit, aber er will nicht gestört werden. Bloß kein Wort sagen, keine falsche Frage. Wenn die Ehe sich nur beschränkt auf ein Austauschen von solchen Banalitäten, wie zum Beispiel, was willst du morgens zum Mittagessen und wann fahren wir einkaufen, dann ist es schlecht. Wenn nur diese Inhalte sind. Ich habe schon gesagt, nach 6 Jahren, 10 Minuten im Schnitt. Aber das Gespräch ist wesentlich wichtig. Dass man miteinander redet, und zwar über Verschiedenes. Wie geht's dir damit und so? Was empfindest du dabei? Und ich weiß, dass wir Männer nicht so gerne über Gefühle reden. Das haben wir oft auch nicht in unseren Ursprungsfamilien so auf den Weg mitbekommen. Das ist oft schwierig. Frauen haben es leichter, behaupte ich zumindest, so habe ich den Eindruck. Aber wir brauchen einfach Zeit manchmal. Manchmal so eine, müssen wir animiert werden. Frauen müssen zu was anderem animiert werden, aber Männer zum Gespräch. Vielleicht muss man einen guten Film gucken miteinander, um da auf den Punkt zu kommen und zu einem Thema, was wirklich für die Ehe wichtig ist. In die Ehe zu investieren, in eine Form von Kommunikation. Und wenn man sich kennt seit einigen Jahren, weiß man schon, wie kann ich meinen Mann auf die Hochtouren bringen, damit er redet. Wann gibt er Farbe, bekennte Farbe und so weiter. Und das müssen die Frauen auch nutzen. Auf welchen Wegen, auch manchmal Schleichwegen, der Mann irgendwie redseliger wird. Ich spreche hier nicht von Drogen und Alkohol. Das Dritte ist, dass wir in der Ehe für eine geregelte und ausfüllende Sexualität sorgen. Das sind übrigens alles Themen, die man bei der Ehevorbereitung besprechen sollte. Damit man weiß, was wichtig für eine Ehe ist, wie man die Ehen stärken kann. Geregelte und ausgiebige, ausfüllende Sexualität. Das andere würde auch stimmen. Das heißt, für einen Ehepartner, begegne den sexuellen Bedürfnissen deines Partners so vollständig, dass er kein Verlangen hat, woanders zu suchen. Hört sich gut an. Es ist lebenswichtig für eine Ehe. Man kann das Thema nicht ausklammern. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, selbst in höherem Alter. Und dass jede Seite versucht, ihr Bestes zu tun, diesen Bedürfnissen entgegenzukommen und dabei aber auch Fingerspitzengefühl, Zärtlichkeit nicht verliert. Denn auch Sexualität kann zu Fesseln und zum Zwang werden in einer Ehe und das ist auch nicht gut. Wir hören auch immer wieder von Vergewaltigung in der Ehe. Darum geht es nicht. Das ist keine Begegnung den sexuellen Bedürfnissen des Partners, wenn einer dazu gezwungen wird. Sensibilität, Rücksicht, aber auch Bereitschaft, mit dem Partner darüber zu reden. Wie oft habt ihr darüber gesprochen in eurer Ehe? Über eure sexuellen Bedürfnisse? Das müsste schon eigentlich vor der Ehe mal angesprochen werden. Aber es ist auch eins der Themen, das bei Christen, besonders bei Christen, ausgeklammert wird. Darüber redet man nicht. Das ist aber wichtig. Und die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung des Partners ist auch essentiell. Eine weitere Einstellung. Wenn wir uns wie in einem Boot mit unserem Ehepartner auf einem weiten Meer befinden, dann ist es wichtig, damit wir auf dem Kurs bleiben und manövrierfähig sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir an einem Strang ziehen, dass einer dem anderen sagt, wie kann ich helfen, was ist hier wichtig in dieser Situation. Oft ist es so in der Ehe, dass ein Partner sich entwickelt und der andere tritt zurück. Die Karriere des Mannes ist am wichtigsten oder was auch immer. Das war über Jahrhunderte hindurch oder Jahrtausende vielleicht so. Die Frau hatte eine Rolle, noch in den 50er Jahren gab es Werbung, dass die Frau mit am Küchenherd da stand und ja, hat man Werbung für ein Getränk gemacht, was mit Gold hat es an sich, aber ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, dass sich die Frau sich betäubt und dann nicht dran denkt, sie könnte auch Ziele haben im Leben. Nein, Persönlichkeitsentwicklung betrifft beide Menschen. Und das merkt man, wenn das nicht der Fall ist und sich eine Persönlichkeit überhaupt nicht entfalten konnte, merkt man, spätestens wenn einer der Partner stirbt, gerade der, der sozusagen sich gut entwickeln konnte. Auf einmal sagt die Frau, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wo was ist. Ich kann nicht mal Geld überweisen. Ich kann nicht mal selber Geld abholen, geschweige denn von einer Online-Überweisung. Ich habe keinen Führerschein. Was soll ich tun? Das hat alles immer mein Mann geregelt und wie ist es mit Glaubensdingen, das hat er auch gemacht. Das ist schade, das ist eine Beschneidung einer Persönlichkeit. Und ich würde einfach uns alle dazu ermutigen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht entmündigen. Dass wir in unserer Ehe nicht unseren Partner zu einem Patienten machen, sondern wirklich zu einem Partner. Die gesunde Entfaltung der von Gott geschenkten Persönlichkeit soll auch in der Ehe möglich sein. Und das unterstützt im Endeffekt auch die Ehe. Das bewirkt, dass wir überhaupt miteinander reden, über viele Themen, dass wir kommunizieren. Und das Vertrauen wird auch größer. Und das Letzte hier, unserem Partner die Treue halten. Treue ist ganz wichtig. Und das vielleicht ist ein Punkt, der viele heutzutage davon abschreckt, zu heiraten. Heiraten vielleicht schon, aber treu zu bleiben. Treue ist ganz wichtig bei der Ehe, bei dem Ehebund, wie wir das nennen. Treue ist mehr, als sich sexuell nicht verführen zu lassen. Treu auch gedanklich, gefühlsmäßig dem Partner zu sein. Treue bedeutet noch mehr, nämlich, dass man sich noch intensiver an den Partner auch voll Verantwortung binden lässt. Ich liebe dich. Ich bin bei dir für immer, auch wenn es schwer wird. Eine solche Treue, erst eine solche Treue, bietet Sicherheit und Geborgenheit. Ich war gestern bei einer Silberhochzeit und da haben sich die beiden nochmal das Eheversprechen gegeben. Es war total bewegend für alle. Und das war nicht selbstverständlich, die haben das noch nicht so wie eine Floskel gemacht, sondern hinter ihnen stand eine Geschichte von 25 Jahren. Und die sagten und haben sich weinend das gesagt, ich will, wenn Gott will, weitere 25 Jahre mit dir verbringen. Fand ich klasse. Das hat mich total ermutigt. Ausschneiden bitte von der Aufnahme. Ermutigt, ja, so ist es. Genau. Ich möchte euch heute einladen. Auf der Zusammenfassung der Predigt wird auch so eine Erfrischung des Eheversprechens draufstehen. Dass ihr euch das zu Hause in aller Ruhe durchlest und vielleicht heute beim Spaziergang irgendwo oder Nachmittag nach dem Kaffee trinken oder wann auch immer, euch einfach mit Kerzen, schöner Musik, feierlich, dass ihr euer Eheversprechen erneuert. Das wird euch wirklich gut tun, sage ich euch. Das wird wirklich gut tun. Euch tief in die Augen schauen. Und zu allerletzt, schaut euch dieses Kreuz hier an. Kreuz steht für Leid, weil an diesem Kreuz Jesus für alle Menschen, auch für uns gestorben ist. Und das ist ein Bundeszeichen Gottes, dieses Kreuz. Das heißt, ein Zeichen der Treue Gottes zu uns, dass er uns nicht so gelassen hat, wie wir sind, die ausgebüxt sind, die ganze Menschheit und ihre Wege gegangen sind, sondern Gott hat eine Chance gegeben und gesagt, auch wenn ihr mir untreu seid, ich bin treu. An diesem Kreuz entdecken wir die Treue Gottes zu uns selbst. Es gibt aber keine Ehe ohne Kreuz, keine Ehe ohne Leid, keine Ehe ohne Enttäuschung und Vergebung. Vergiss bitte nicht das Kreuz in deiner Ehe. Es gehört einfach dazu. Gott ist treu und er möchte, dass wir ihm treu bleiben, aber auch in der Ehe. Ich habe ein Zitat gelesen neuerdings. Die Ehe ist wie eine Brücke. Sie wird gebaut aus Liebe und Vergebung. Das sind die Steine, die diese Brücke darstellen. Wir brauchen also alle, auch Gott, dass er uns schützt und dass er uns hilft. Alleine werden wir das nie schaffen. Gleich hören wir auf ein Lied, gesungen von Kurt Gaunt, dieselbe gesagt hat zu diesem Lied, für mich liegt die tiefe Schönheit und Weisheit der Lehre Jesu darin, dass sie uns Entscheidungsfreiheit lässt. Ich möchte Schicht um Schicht meine menschlichen Unzulänglichkeit abschälen, um im Kern meine Person Jesus Christus Herrn sein zu lassen. Auch über die Gefühle, Herr, auch über die Gefühle, von denen man normalerweise nicht spricht. Ich bete und dann hören wir auf dieses Lied. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen bunten Blumenstrauß von den 10 Geboten, dass du uns diese Gebote zum Schutz gegeben hast. Etwas, das uns erfreuen kann und auch das Leben in der Gesellschaft ordnen soll. Vielen Dank für dieses Gebot. Deshalb bitten wir dich, Herr, dass du die Ehen schützt, unsere eigenen, die Ehen unserer Freunde, unserer Kinder, unserer Eltern, Bekannte. Wir bitten dich darum, dass du sie mit deiner Liebe umzäunst, dass du mit deiner Hand sie beschützt. Sei auch mit denen, die verwitwet sind, geschieden oder noch als Single leben. Halt all unsere Herzen umzäunt von deiner Hand und schenke, dass die Ehe in unserer Gesellschaft neu aufleben kann und dass wir als Christen gerade in Bezug auf dieses Gebot, in Bezug auf Ehe und Sexualität ein Vorbild sein können für Menschen, die mit und um uns herum leben. Im Namen Jesu. Amen.